Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einer wilden Fragerunde und wir klären unter anderem, welchen Filmcharakter wir auf unsere nächste Party einladen wollen und welcher Twist ein Film wirklich versaut hat. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Wilde Fragen, wilde Antworten. Ihr kennt das Spiel und deshalb legen wir direkt los.
Ohne zu zögern.
Welche Filmszene habt ihr euch schon etliche Male bei YouTube angeguckt?
Viele, tatsächlich. Und ich habe gedacht, ich gehe mal nicht mit einem Klassiker. Ich habe nämlich eine Vermutung, wo ihr am Ende landen werdet.
Oh,
ja,
bin gespannt. Das glaube ich, das trifft überhaupt nicht zu, aber okay.
Nee? Na okay, können wir ja gucken im Endeffekt. Ich habe eine Szene, eine ganz spezielle Szene, die ich mir schon sehr, sehr oft angeguckt habe. Und zwar geht es um Burn After Reading, den Coen-Brüder-Film. Und da geht es um die No-Biggie-Szene mit J.K. Simmons, wo die bei der CIA quasi die Geschehnisse besprechen, die da passiert sind. Habt ihr die vor Augen?
Nee, ich auch nicht. Ich dachte auch eine andere Szene von aus dem Film.
Der hat viele gute Szenen. Ich finde, das ist so ein super lustiger Film. Ich finde, das ist eine fantastische, subtile Comedy-Szene. Ich kann die jetzt natürlich nicht so im Detail nacherzählen, aber es ist einfach dieses Makabere der Gesamtsituation, wenn ein CIA-Agent zu erklären, was da passiert ist. Und einfach der Takeaway von der Szene ist einfach von seinem Manager, seinem Director, no biggie. Und das Geilste daran ist eigentlich, dass er zwischendurch, da reden die darüber, mein Kontakt in der russischen Botschaft hat mir gesagt, und J.K. Simpsons nur, the Russians? The Russians? Komplett verwirrt. Müsst ihr euch nochmal angucken. Burn After Reading generell, wunderbarer Film, aber diese J.K. Simpsons-Szenen, die sind so. Und das Beste ist auch, die kommen immer wieder in dem Film und haben eigentlich mit dem Gesamtplot gar nichts zu tun. Aber dann gibt's dann die Szene relativ gegen Ende, womit diese Miniszenen quasi abgeschlossen werden. Und sagt J.K. Simmons einfach nur so, ja, ich denke, das sollten wir nicht nochmal machen. Auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was da schiefgelaufen ist. Und klappt so diese Szene zu. Also. Ganz fantastisch.
Ich glaube, ich brauche einen Rewatch da.
Ja.
Das klingt gut.
Ich glaube auch, ich kann mich genau an die Szene jetzt nicht mehr so erinnern tatsächlich, aber ich kann mir...
Ich verlinke die Szene mal unter dem Video, dann könnt ihr die auf jeden Fall direkt da einschauen.
Gerne.
Nice. Bei der ersten Frage würde ich direkt mal ein bisschen cheaten und eine Szene nehmen von einer Serie, weil ich aber tatsächlich eine Szene von einer Serie habe, die ich mir häufiger angeschaut habe, weil ich die absolut grandios finde, also schauspielerisch einfach. Und zwar aus der Serie This Is Us. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt tatsächlich.
Ah, das sind ganz vielen ganz vielen Minigeschichten.
Die hat Marcello uns schon mal empfohlen, glaube ich.
Was heißt ganz viele Minigeschichten? Geht so, nee. Du hast eigentlich eine Family und du siehst die immer in zwei verschiedenen Zeitperspektiven. Einmal quasi im Jetzt und da wird relativ schnell deutlich, okay, da gab es irgendwie eine Familientragödie und die haben halt ihren Vater verloren und die sind alle unterschiedliche Wege gegangen, sozusagen. Und dann siehst du immer die Rückblicke der Familienbildung. Also wie die Familie gegründet wurde und wie dann die Familie zusammenlebt, ihr eigenes Haus bauen und sowas. Und ich finde die Serie, also die ersten Staffeln sind großartig. Könnt ihr euch wirklich anschauen, da habt ihr was Schönes noch vor euch. Und da gibt's eine Streitszene zwischen, also bei einem Rückblick zwischen den Eltern, also zwischen dem Ehepaar, um das es geht. Und diese Streitszene geht, glaube ich, so 4 Minuten. Die gibt's auch auf YouTube, wenn man direkt einfach nachschaut. This is Us Argument Scene. Es ist das erste, was kommt. Und die ist schauspielerisch wirklich, ich finde die wirklich absolut, absolut großartig. Nicht nur, weil die verschiedene Phasen durchläuft, also diese Szene. Die fängt halt relativ harmlos an und dann, ne, eskaliert die immer weiter hoch, sondern auch, wie die Dialoge in der Szene geschrieben sind. Absolut fantastisch. Die reden sich zwischendurch ineinander rein, aber trotzdem so, dass man noch vieles mitbekommt. Und dann ist die Szene auch noch emotional so hart, dass die teilweise sich dann solche Dinge an den Kopf schmeißen, dass man sich echt denkt, boah, Halleluja, das ist schon ein harter Satz, den so rauszuhauen, nach, keine Ahnung, irgendwie 10 Jahren Ehe oder sowas, den anderen an den Kopf zu schmettern. Und dann endet die Szene auch noch richtig stark. Also das glaube ich wirklich, wenn ich so sagen müsste, eine der besten Szenen, die ich kenne, würde ich behaupten, die ist da auf jeden Fall mit dabei. Und deswegen habe ich mir die häufiger bei YouTube angeschaut, weil ich die einfach so fantastisch finde. Also ihr könnt euch auch nur mal, wenn ihr sagt, ihr habt die Serie noch nicht gesehen und ihr wollt eine Motivation haben, die Serie anzuschauen, dann schaut euch nur mal die Szenen an, weil die kann man auch ohne Kontext sich anschauen. Und ich glaube, das wird euch ein bisschen hooken.
Das klingt gut. Ein guter Hook.
Ja, würde ich sagen, muss das klingt auch ein bisschen nach schwerer Kost. Also nach, weil ich tatsächlich gucke ich mir meistens, also Szenen, die ich mir oft bei YouTube angucke, die haben oft eine positive Ja, genau, die sind irgendwie wholesome oder irgendwie anders. Aber das klingt schon ein bisschen, klingt auch so, als würde ich die gerne im Kontext der Serie sehen, glaube ich. Da hätte die doch bestimmt am besten.
Also klar kommt die da nochmal anders, aber ich finde die auch ohne den Kontext. Also ja, klar, im Kontext ist immer besser, ne? Aber ich meine ja nur, wenn ihr eine Motivation braucht, die Serie zu schauen. Ja. Da finde ich, liefert die Szene die perfekte Grundlage für diese Motivation.
Nehme ich gerne mit.
Okay.
Toll. So, was habe ich denn, Niklas? Was ist denn also, der Klassiker?
Ja, also ich habe gedacht, ich hatte zwei im Kopf. Einmal Der Ritt der Röhren. Den habe ich ja schon 10.000 Mal bei YouTube reingezogen. Den wollte ich aus Prinzip
nicht. Verstehe ich.
Und dann vielleicht sowas wie der Achilles-Hector-Kampf von Troja oder so.
Auch strong.
Ja.
Ja. Ja. Ich bin aber nicht in der Fantasy-Schiene, ich bin in der eher Sci-Fi-Schiene.
Okay.
Und zwar ist es bei mir, und das liegt daran, dass ich mir super oft auch bei YouTube habe ich nebenbei einfach Hans Zimmer-Musik laufen und alle möglichen Sounds von dem. Und deshalb ist es die Docking-Scene von Interstellar.
Ah, ja.
Mhm. Auch finde ich schon fast ein Klassiker, aber ich muss sagen, habe ich mir natürlich vorhin auch nochmal angeguckt. Und bildlich finde ich das schon mal Hammer, wie das szenenmäßig so eingefangen wurde. Also teilweise so eine ganz oben drauf schaut, dann siehst du, wie das langsam rotiert, nachdem das explodiert ist. Also das ist irgendwie richtig geil gemacht. Dann kloppt auf einmal Hans Zimmer richtig amtlich in die Tasten rein und du hast diese geile Musik.
Wie das damals im Kino geballert hat, ne? Das war richtig krass.
Also ja, ich finde es eine ganz, ganz tolle Szene, die einfach Bock macht und irgendwie einen immer wieder so mitfiebern lässt.
Habt ihr das auch, dass ihr dann teilweise, ihr denkt irgendwie an eine Szene, dann guckt ihr die bei YouTube und dann denkt ihr, ja, fuck, jetzt muss ich nochmal den ganzen Film gucken.
Ist motiviert.
Das kommt bei mir schon häufiger vor, muss ich ehrlich sagen. Also das, ich lasse mich immer wieder so reinziehen. Ja, auch teilweise eine ganze Serie nochmal. So, ah ja, guckst du dir eine Szene aus Breaking Bad an oder sowas? Da sollte man vielleicht nochmal die ganze Serie gucken.
Ja, gibt's ja noch andere gute Szenen, die sollte ich vielleicht
genau,
mal
anschauen.
Ja. Ja. Deshalb hatte ich auch Chernobyl letztens nochmal geguckt, weil einfach nur dieses kurze YouTube-Video, wo es heißt, ja, 3,6, nicht gut, nicht dramatisch.
So kriegen sie dich, ne?
Ja.
So, auch einfach nur so ein Short oder sowas, ne? Und dann auf einmal, ah ja, da sind wieder 8 Stunden meines Lebens weg.
Verdammt.
Haben sie mich erwischt. Gut, ich habe auch eine Frage für euch. Und zwar hat mich interessiert, was kann die europäische Filmindustrie besser als Hollywood?
Spannende Frage, über die ich auch ein bisschen nachdenken musste. Und ich habe jetzt versucht, so eine Oberkategorie zu nehmen und dann so ein paar Beispiele dafür zu nennen. Wobei ich tatsächlich, also ich habe eigentlich so zwei Oberkategorien. Ich würde jetzt mal nur eine nennen und am Ende noch so als Honorable Mention, wenn eure genannt wurden, würde ich noch eine nachschießen, wenn es okay ist. Und zwar habe ich gesagt, heikle Themen verarbeiten. Und da schaue ich besonders so auf das französische Kino und Filme wie Ziemlich beste Freunde oder Monsieur Claude und seine Töchter. Also so Themen wie eben Umgang mit Behinderten, Rassismus, wo häufig so Hollywood vielleicht eher einen Bogen drum macht, weil sie denken, oh, das ist ein heißes Eisen. Also wenn wir das anfassen, da kann man sich auch ganz schnell mal verbrennen. Und ich habe das Gefühl, dass vor allem das französische Kino da häufig ein bisschen mutiger ist und das dann auch häufig tatsächlich richtig gut hinbekommt. Ich habe, wie gesagt, nachher noch was anderes. Das bezieht sich dann nicht auf Frankreich, sondern auf ein anderes Land Europas. Aber ich würde es erstmal kurz dabei belassen und dann gleich vielleicht nochmal.
Aber es ist ein guter Punkt. Und wenn die Amis dann merken, oh, das funktioniert, dann sagen die, ach cool, wir erstmal einen kleinen Remake.
Genau, dann machen sie es halt nochmal neu als Hollywood-Produktion. Aber die schauen sich das erstmal aus der Ferne an. Und nur wenn die merken, ah ja, die haben es gut gemacht, dann können wir es vielleicht auch machen.
Ich habe ja die Theorie, dass es auch eine große Geldsache ist, dass bei Hollywood halt immer oft direkt zweistellige Millionenbeträge hinter den Filmen stecken und damit auch das Risikomanagement von so einem Geldbetrag. dass sie sagen, ey, wir deswegen packen wir so Themen nicht an. Und die Franzosen, diese Indie-Filme von denen sind halt oft so im einstelligen Millionenbereich oder sowas oder noch geringer sogar. Und dann trauen die sich halt auch richtig was. Und die Deutschen machen so der einstellige Millionenbereich und trauen sich gar nichts.
Also ist natürlich das perfekte Mittelmaß.
Über einen Kamm geschert. Aber schon so vom Viper schon so ein bisschen. Ja, Tobi, was war deine Antwort?
Ich habe also geht auch alles, hängt alles ja ein bisschen zusammen, auch gerade mit der Förderung. Aber ich finde, knüpft auch bei dir an, europäische Filme sind oft vielfältiger und innovativer und nicht immer dieses klassische immer of the same. Mhm. Also im Amiland hat man ja dann doch oft das Gefühl, oder vielleicht bekommt man auch viele kleine Filme nicht mit, aber dass die großen Hollywood-Produktionen dann bei ein paar Studios sind, also ist ja auch ein bisschen monopolisierter, dann immer richtig viel Geld da reingeballert wird, Hit and Miss-mäßig. Und ich habe schon das Gefühl, dass in den europäischen Filmstudios so, sag ich mal, mehr innovative Ideen auch mal aufkommen. Also, dass auch mal was Neues gewagt wird, vielleicht auch was Kritischeres genommen wird. Deshalb, finde ich cool, dass das gewagt wird. Und hin und wieder bei Hollywood finde ich es ein bisschen mager. Auch das geht ja auch in die Richtung, ne? Superheldenfilme, XY, immer das Gleiche. Mhm. Deutschland darf man da ausklammern.
Ja, auch meine Antwort schlägt da eine ähnliche Kerbe. Ich finde nämlich, dass die europäischen Filmindustrien oft besser Filme machen, die realitätsnah vom Look her sind und vom Stil her sind. Also ich habe oft das Gefühl, wenn ich europäische Filme gucke, dass die wirklich stilistisch nicht so over the top sind und dadurch sehr viel näher an der Realität selber dran. Und gerade so, ich musste zum Beispiel an Der Geschmack von Rost und Knochen denken. Das sind ganz tolle Filme, die halt einen sehr realistischen Look haben. Typisch auch dafür, dass du sofort erkennst, okay, das ist keine Hollywood-Produktion, sondern er kommt höchstwahrscheinlich aus Frankreich, du guckst nach und natürlich kommt er aus Frankreich oder Skandinavien oder sonst was. Das finde ich, machen tatsächlich die europäische Filmbranche besser als Hollywood. Dass du da wirklich auch stilistisch das Gefühl hast, dass das Filme sind, die eine Story erzählen, die klein sind, die sehr realitätsnah aussehen, aber trotzdem wie ein Film wirken. Also nicht wie eine Heimproduktion oder sowas. Und das bevorzuge ich dann tatsächlich auch häufig zu dem amerikanischen Pardon, was dann oft überproduziert wirkt und wo dann auf einmal die Farben so in, sage ich mal, Riesenkontrasten glühen und du hast das Gefühl, das wurde in einem Studio gedreht, wo ja vorher du weißt, okay, die haben das wirklich in dem Vorort gedreht, denn da sehe ich nur grau und blau.
Und alles überbelichtet ist auch oft so,
genau,
wenig Schatten.
Genau, irgendwie. Und die Schauspieler sind auf einmal, weiß ich nicht, unglaublich attraktiv und perfekt geschminkt, obwohl es vorher halt eher so, sage ich mal, die Normalos waren. Super Beispiel ist auch, obwohl da habe ich das Gefühl, dass ich habe das Gefühl, da nehme ich Marcel was weg. Marcel, geh erstmal auf deinen zweiten Punkt ein, den du noch nennen wolltest.
Fahren wir nach Dänemark?
Wir fahren vielleicht nach Dänemark.
Einmal Schweden, habe ich gedacht. Okay,
wir fahren tatsächlich nach Dänemark. Und zwar dachte ich so an eben dunklen bis schwarzen Humor. Also so Komödien, die so richtig in diese Richtung gehen, wo es eben auch grenzwertig wird, vielleicht für den einen oder anderen. Ich aber absolut fantastisch finde, dass die diesen Weg gehen. Und das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, gerade für dänische Filme. Wobei die skandinavischen Filme häufig so einen etwas düstereren Einschlag einfach haben. Aber da muss man sich nur mal so ein bisschen Filmografie von Mads Mikkelsen angucken mit Adams Äpfel oder dänische Delikatessen und sowas. Gefällt mir ausgesprochen gut und habe ich so in der Form auch in Hollywood noch nicht so doll gesehen. Ich wollte noch kurz was zu dir sagen, Tobi, weil du auch meintest, da hat man so die ganzen großen Studios, ne, und dann ist das so ein bisschen monopolisiert. Kann ich eine kurze Mini-Empfehlung abgeben, obwohl ich erst eine Folge gesehen habe. Aber auf Apple TV Plus gibt es eine neue Serie, die heißt The Studio. Und da wird Seth Rogen, der CEO von so einem großen Filmunternehmen, ich glaube von Continental, meine ich, also von Continental. Und allein in der ersten Folge hat man da einfach Martin Scorsese mit drin, Steve Buscemi mit drin, Charlize Theron mit drin, die sich dann alle halt selbst spielen, weil er halt in diesem Filmbusiness drin ist. Und ich fand die erste Folge, und es geht genau darum, nämlich wie funktioniert so Hollywood, großes Studio, wie ist da der Druck zwischen künstlerischer Freiheit, aber halt alles auf Comedy. Und gefällt mir die erste Folge bisher sehr gut, deswegen kurzer Ausflug in die Richtung.
Das finde ich auch interessant. Ja. Ist immer schön, da so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Das mochte ich auch immer an Entourage und an Californication teilweise auch, dass du in diese Industrie mal so ein bisschen reingeguckt hast. So. Ja. Natürlich auch immer noch produziert, aber
Ja, und wie gesagt, auch wirklich mit einem großen Augenzwinkern wahrscheinlich. Aber ich finde es wirklich die erste Folge, ich kann mir vorstellen, Augenzwinkern ja, aber manches vielleicht gar nicht so weit weg von der Realität dann tatsächlich. Von daher hat mich die erste Folge gut unterhalten. Ich hoffe, dass die qualitativ so gut bleibt, aber Stand jetzt auf jeden Fall eine Empfehlung.
Wieder ein paar To-Dos gesammelt.
Wie immer hier.
Ja, das ist ja das Schöne, ne? Mir den Horizont ein bisschen zu erweitern. Soll ich schon weitermachen? Aber Niklas, du wolltest eigentlich noch was sagen, ne? Du wolltest mir irgendwas nicht wegnehmen.
Ich habe ein bisschen gedacht, du gehst in die skandinavische Thriller-Richtung. Und da wollte ich halt als Paradebeispiel Verblendung halt reinbringen.
Ah ja.
Wo
ja.
du genau das hast, was ich angesprochen hatte mit dem Original, sind die Schauspieler halt alle so, sehen die sehr durchschnittsmäßig aus oder sogar teilweise hier und da ein bisschen, ich weiß nicht, so ein sehr, sehr einprägsame Gesichter einfach.
Markant
aber,
so
irgendwie. Markant, genau, aber ja. halt nicht hübsch. Und dann hast du das amerikanische Pardon und das ist Daniel Craig und Rooney Mara. Und du denkst, ja gut, das habt ihr einmal drüber poliert. Gott sei Dank hat David Fincher Regie geführt, aber
ja. ja.
Das war nur noch das, was ich da ergänzen wollte.
Gut, dann mache ich mal weiter mit der ersten Frage von meiner Seite. Und ich wollte von euch wissen, was ist denn für euch die beste Darstellung einer Schauspielerin?
Ja, da hatte man ja wirklich ein Potpourri an Möglichkeiten. Also da habe ich auch lange überlegt, dann viel rausgestrichen und fand es schwierig, das Beste zu nehmen. Deshalb habe ich jetzt was genommen, was ich letztens auch nochmal einfach irgendwo als Short oder so reingespielt bekommen habe und wo ich sagen muss, ja, das hat wirklich richtig gehittet. Und zwar Ellen Burstyn Requiem for a Dream. Ich habe es ja nicht notiert.
Ah.
Das ist die Mutter von Jared Leto. Oder sie spielt da die Mutter von Jared Leto, die dann immer in diese TV-Show möchte und ja, die dann nachher
Essstörungen entwickelt.
Genau, dann nimmt die ganze Zeit diese Pillen und verliert so ein bisschen so den Hang zur Realität. Hat immer so ein bisschen paranoide Fantasien. Und irgendwann ist dieses, ich nenne es jetzt mal Interview, beziehungsweise die ist ja nachher auch in der Psychiatrie. Und dann ist sie so komplett verrotzt und verheult und fragt, ja, ich will ja nur wissen, wann ich jetzt endlich bei der TV-Show dabei bin. Ne? Mhm. Ich möchte die Preise auch gar nicht haben. Ich möchte einfach nur da mit meinem Sohn und so sein. Und einfach diese, also ich finde das emotional, das sieht so heftig aus, wie dieses zwischen so Lächeln und komplett down, wie die aussieht. Also das hat mich damals ziemlich gehittet und jetzt, wo ich die Szene nochmal geguckt habe, dachte ich mir auch so, boah, das ist richtig strong. Und lustig, jetzt habe ich nochmal gefunden, Ellen Burstyn, die spielt die Marv, also die Tochter von Matthew McConaughey in Interstellar ganz am Ende. Das wusste ich eigentlich, das ist die dann im Bett liegt, also 90 oder so. Das ist die gleiche Schauspielerin.
Ah. Ja. Ich finde die Szene, die du gerade erwähnst, auch eine der Szenen, die mich so bei Filmen mit am krassesten erwischt haben, glaube ich. Also nicht nur, dass ich da so ein bisschen Tränen in den Augen hatte. Nee, da lief ein bisschen. Weil ich dachte, boah, heavy. Also finde ich einen sehr guten Pick. Heavy.
Der Film, der tut weh. Ja. Den kann man nicht bei schlechter Laune gucken.
Aber ich habe die Szene sofort im Kopf. Du sagst, worum es geht. Und ich habe sie sofort. Es gibt auch so eine Naheinstellung dann von ihr.
Die ist, die ist komplett im Close-up.
Ja, finde ich auch eine sehr gute Wahl. Ich konnte mich nicht entscheiden und habe dann auch einen Cheatcode aktiviert. Ich würde nämlich gerne ein Ensemble an Schauspielerinnen nehmen, die alle drei in einem Film zusammenspielen und ich finde, alle drei liefern die absolute Top-Leistung ab und das ist einfach nur Schauspiel par excellence.
Ich habe eine Idee.
Was ist deine Idee, Tobi?
Little Women?
Nee. Ah. The Favorite.
Ah, ja.
Okay. Mit Emma Stone, Rachel Weisz und Olivia Colman. Und ich finde, da musst du nicht wählen. Alle drei spielen so fantastisch. Und da hast du diese wunderbaren kleinen Mimiken von denen in den Dialogen, wo du merkst, wie sich die Beziehung zwischen denen shiften und die Verachtung in den Wörtern, obwohl sie eigentlich sehr höflich miteinander reden und so. Also ich finde sowieso ein super geiler Film. Alle drei, es sind ja auch alle drei Schwergewichte, also was Schauspieler angeht. Und ich finde, wenn man Lust auf Top-Schauspiel hat, dann kann man sich The Favorite angucken und kriegt drei der besten Schauspielerinnen überhaupt.
Haben die nicht sogar alle drei eine Oscar-Nominierung?
Bei Rachel Weisz weiß ich es nicht. Also
ich meine schon.
Ich glaube, Olivia Colman und Emma Stone haben ja sogar Oscars, oder?
Hat Olivia? Ja, ich meine aber auch, dass wir, also auf jeden Fall, die waren, ich meine, dass alle drei nominiert waren, aber Emma Stone und Olivia Colman sogar haben den gewonnen. Aber bin mir nicht ganz sicher.
Ja.
Auf jeden Fall fantastisch.
Ja.
Ja, ein bisschen, natürlich nur ein bisschen gecheatet, weil man sagt, gut, bei allen drei natürlich super sehenswert. Ich habe mich entschieden für Frances McDormand aus Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, die danach auch, finde ich, zu Recht in aller Munde war. Weil, ja, also, was soll ich dazu sagen? Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, das ist eine fantastische schauspielerische Leistung, bei der sie sowohl, sag ich mal, die Verletzlichkeit der Mutter, die ihr Kind verloren hat, irgendwie darstellt in gewissen Szenen, aber auch Humor und dann aber auch irgendwie diese Wut auf das System, das ihrer Meinung nach nicht genug tut, und diese Vielfalt an Szenen, die sie da einfach innerhalb von einem Film präsentiert, und auch die Vielfalt an Emotionen und Nuancen, auch die eine Szene mit Woody Harrelson und so, wo das auf einmal, wo die Stimmung auf einmal im Raum komplett wechselt, finde ich einfach großartig und war das, was mir sofort tatsächlich in den Kopf kam, und deswegen bin ich auch dabei geblieben.
Steht bei mir hier auch noch.
Habt ihr auch so, also ich habe dann, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich auch über Szenen drüber nachgedacht, weil man geht an so Fragen ja immer dran, so okay, was ist für mich besonders gutes Schauspiel, wie detektiere ich das? Und ich finde immer, am besten detektieren kann man das, wenn eine Szene ist, wo die Schauspielerin einen krassen Mood-Swing machen muss oder so von jetzt auf gleich irgendwie von einem Gefühl in das andere wechseln und du kaufst das komplett ab.
Ja.
Und das ist in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, in dieser Szene, die du angesprochen hast, fantastisch von der Frances McDormand.
Ja.
Ja. Das fand ich super.
Wir fliegen nach Mittelerde. Und zwar möchte ich von euch wissen. Kleiner Cut. Ihr wolltet doch den Shift haben. Ja, ja.
Ich stelle mir gerade vor, wie bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri auf einmal die Adler landen. Ab nach Mittelerde.
Ich möchte von euch wissen, wenn ihr ein Jahr in Mittelerde an einem Ort, also wirklich nur an einem Ort leben müsstet, welcher wäre es oder dürftet?
Fand ich erstaunlich schwer. Und ich glaube, es ist Bruchtal. Ich glaube, es ist Bruchtal. Ja. Ich habe zwischen Edoras und Bruchtal habe ich die ganze Zeit hin und her geschwenkt, gependelt.
Alles möglich.
Hin und her gewechselt. Aber ich finde Bruchtal, glaube ich, schon. Es könnten mir, die Elben könnten mir irgendwann auf den Sack gehen. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Aber ich würde dann so kulissenmäßig, finde ich Bruchtal halt am schönsten, glaube ich. Und am magischsten irgendwie.
Was würdest du da so machen? Den Tag?
Ja, das ist. Das gebe ich dir. Das gebe ich dir. Also wahrscheinlich würde ich mich da natürlich auf meine Lektüre berufen und mein eigenes Buch schreiben mit There and Back Again von Niklas. nach Bruchtal und von Bruchtal zurück. Ja, ist ein Argument. Also im Bruchtal kann man nicht so viel machen, aber vom Vibe her gefällt mir das, glaube ich, schon ganz gut.
Ja, also ich kann da eigentlich ganz gut anschließen, weil das war auch mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke war auch Bruchtal. Einfach schön und dann die Elben. Und dann dachte ich mir, ja, aber die Elben. Will ich die wirklich so ein Jahr immer dieses, so. Oh, weiß ich nicht, überhöhte und nee. Und dann habe ich mir überlegt, nee, ich gehe jetzt ganz anders ran. Ich schaue mir die Karte an von Mittelerde und überlege, wo kann ich gut Urlaub machen?
Mordor.
Und Mordor vielleicht nicht ganz so optimal. Und kam dann auf Gondor. Warum Gondor? Hat verschiedene Gründe. Zum einen, ich habe da Menschen. Also das heißt, ich kann schon mal grundsätzlich mit denen ganz gut connecten, weil es sind halt einfach auch Menschen. Dann haben die Berge. Das heißt, ich kann da schön im Sommer, ich kann da wandern gehen, ich kann im Winter vielleicht ein bisschen Skifahren gehen. Ja, da habe ich alle Möglichkeiten. Ich habe aber auch das Meer.
Skifahren?
Ja, du. Das ist du musst ja auch. Ich mache da ja ein Jahr Urlaub. Ja, klar.
Der Sessellift von Mittelerde.
Das bekannte Skigebiet Gondor. Und dann ist aber auch ein Meer. Das heißt, ich kann auch schwimmen gehen. Da ist ein Meer, da ist Strand. Und direkt da nah dran an dieser. Ja, die sind am Meer.
Ja, unten.
Ja.
Ach, krass.
Und also ich habe mir die Karte angeguckt. Von daher, da lasse ich mich nicht lumpen. Und die haben auch so Hügellandschaften. Das heißt, die haben eigentlich alles, was ich mir so vorstellen kann für alle möglichen Freizeitmöglichkeiten. Wie gesagt, ich habe auch Menschen da, mit denen ich vielleicht auch die Interessen teile. Und deswegen glaube ich, so ein Jahr in Gondor, da könnte ich echt Spaß haben.
Aber ist echt wichtig, welches Jahr, ne?
Ja, ja, gut, klar.
Ja, ja, gut,
gut, gut. Ja, ja, das gebe ich dir auch.
Mir fällt da so ein Jahr ein, wo das in Gondor nicht so entspannt wäre.
Ja, das ist schon richtig. Aber ich sage jetzt mal so ein normales Jahr. Jetzt nicht das Worst-Case-Szenario, sondern so ein normales Jahr, wo vielleicht nicht alles überrannt wird,
über Krieg herrscht,
sondern so ein friedvolles Jahr. Und dann ein Jahr in Gondor sehe ich mich.
Und dann fährst du das Ski, wo dann nachher die Leuchtfeuer angehen.
Ja, genau.
Ja. Ich habe früher auch immer gedacht, Gondor wäre einfach nur so Minas Tirith da so die Ecke. Aber Gondor ist ja einfach alles, was südlich ist. Ist ja gigantisch.
Hm. Ja.
Also andere Seite vom Gebirge.
Tatsächlich, also zumindest, ich überlege gerade, ob in den Büchern man mehr von Gondor mitbekommt. Also Osgiliath ist halt nur so noch da, was du auch in den Filmen noch mitkriegst. Aber
du bekommst noch mehr mit, wie Aragorn und durch nach dem König der Toten und so, wie der da unten ankommt und da, glaube ich, noch so ein paar Steps macht. Was in den Filmen, glaube ich, nur so ganz kurz.
Aber ich glaube, ich muss der Herr der Ringe nochmal lesen. Das kann ja nicht sein. Kann ich gerade nicht recallen.
Und da haben wir es wieder. Und wieder mehrere Lebensstunden.
Ja.
Ja.
Ja, ich bin, es ist vielleicht langweilig, aber ich bin auch alle durchgegangen und ich fand dann Bruchtal oder auch Lothlorien, dachte ich mir, das ist zwar irgendwie cool, aber einerseits die Elben, aber ich finde es auch immer, das hat so ein bisschen düsteren Vibe. Also ich finde, das düster. Wirkt immer so historisch düster, nenne ich es mal.
Okay.
Und ich will ja ein gutes Jahr haben und dachte, ganz ehrlich, einfach mal den Arbeitsstress fallen lassen, schönes Sabbatical machen. Und eigentlich muss man natürlich nach Hobbingen ins Auenland. Was für kann man
Sabbatical,
nicht
ja.
entspannter machen, als mal ein bisschen entspannter abgärtnern, schön was lesen, immer gut essen, Bierchen trinken, vielleicht mal ein nettes Pfeifchen rauchen. Mhm. Also einfach wirklich mal 365 Tage so komplett runterkommen und man hat halt, man ist der Größte da. Das kenne ich sonst auch nicht. Das ist auch nochmal ein Highlight. Ja, und du hast da eine Menge Hobbits, die im Großteil, glaube ich, eine gute Laune haben. Zumindest wenn die feiern, sieht das immer nach eine Menge Spaß aus. Vielleicht bist du nachher 365 Tage rotzevoll, ich weiß es nicht. Aber auch das wäre ja okay.
Ich sag mal, die Feste, die feiern, die sehen schon wirklich spektakulär aus. Also zumindest, wenn Gandalf halt da ist. Ne? Der bringt natürlich auch ein bisschen Zunder rein. Aber ich glaube, die können das auch so. Also diese Dorffestatmosphäre, die fühle ich auf jeden Fall. Das Problem ist halt immer, wenn du bei jemandem zum Besuch gehst, du hast halt nach dem Jahr auf jeden Fall Rückenschmerzen. Ne?
Das ist richtig. Da hast du natürlich vollkommen recht. Aber ich muss sagen, dafür finde ich auch diese schönen Hobbit-Höhlen, die sehen schon auch kuschelig gemütlich aus.
Mhm.
Aber stimmt,
ja, vielleicht
stimmt
schon. Ja, vielleicht musst du im tänzelnden Pony da und dann immer nur nach so Touren machen.
Tänzelnden Pony war in Bre?
Ja.
Ja.
Aber das ist eine Menschenstadt und dann kannst du da immer nach, oder? Habe ich auch richtig?
Das ist schon, ja.
Ich glaube, das
ja.
ist im Fokus eine Menschenstadt. Aber die wirkt, oder zumindest in der kurzen Szene über Herr der Ringe ist die ja eher düster.
Ja, ja.
Ja. Ich glaube, Auenland wäre cool. Also ein Jahr Urlaub würde ich da machen. Ohne Probleme.
Na gut, aber es ist schön, dass wir uns nicht sehen, während wir
alle. Wir sind doch wirklich recht weit entfernt voneinander.
Ja, das stimmt.
Also ich muss aber noch sagen, was halt so Nummer zwei war bei mir, Edoras da auf dem, das in Rohan, das stelle ich mir schon auch sehr cool vor.
Ja, aber dann kannst du reiten?
Ich kann tatsächlich nicht reiten. Aber das könnte ich
ja ein Jahr Zeit.
Ich wollte gerade sagen, das könnte ich ja vielleicht erlernen. Und da mit den Rohirrim da rumballern.
Ja.
Obwohl ich glaube, in einem Jahr kann man, jetzt, ich habe überhaupt keine Ahnung, ne, aber kann man in einem Jahr wirklich gut reiten lernen? Oder ist das so eine Sache, die musst du schon so
also,
ein paar.
Ja. Ich glaube, so ein solides Level kriegst du in einem Jahr hin.
Hm. Glaube ich auch.
Ja, gut. Dann mal gucken, ob das passiert. Achso, ich bin wieder dran, deswegen war gerade diese Pause.
Diese unangenehme Stille hier.
Ich dachte schon, was ist jetzt los hier? Warum kommen mich alle so an? dann machen wir mal weiter. Achso, ja. Bei welcher Person in der Filmindustrie würdet ihr gerne in die Lehre gehen?
Ja, da muss ich jetzt natürlich, erstmal das Department überhaupt klären. Gut, jetzt ist es bei mir natürlich vielleicht eher offensichtlicher Schauspiel. Weil ich natürlich sagen würde, gut, da bringe ich schon ein bisschen was mit. Und da jetzt noch mal so richtig durchstarten als Schauspieler, wen hätte ich da gerne als Schauspieldozenten, als persönlichen. Und habe mich entschieden für Jude Law. Vor allen Dingen aus dem Grund, weil der eben so vielseitig Theater- und Filmschauspiel macht. Das heißt, der ist ja regelmäßig da in London und so weiter an den richtig großen Theatern und auf den richtig großen Bühnen und dafür auch bekannt, dass er da auch hervorragende Performances abliefert. Und zugleich finde ich den in Filmen auch immer sehr gut anzusehen und finde, der ist auch ein sehr, sehr guter Filmschauspieler. Und deswegen dachte ich mir, die Vielseitigkeit, die finde ich einfach interessant, weil Schauspiel ist ja für mich dann nicht nur Film, sondern auch Theater. Und da kann er mir mit Sicherheit noch einiges beibringen. Und deswegen Jude Law. Ich finde, der wirkt auch so, also das ist halt noch nicht so ein alter Opa. Ich habe erst überlegt, so Sir Ian McKellen. Dann dachte ich mir, okay, ja, von dem bin ich aber natürlich auch altersmäßig sehr weit weg. Ist einfach so eine andere Schauspielgeneration. Und Jude Law ist jetzt natürlich auch nicht mein Alter, aber gefühlt noch nicht ganz so weit weg. Und deswegen dachte ich mir, ist das ein ganz, ganz guter Mittelweg.
Ja, finde ich solide, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ich hätte nicht an Jude Law gedacht, aber ich muss dir recht geben. Ich finde den, wenn man den irgendwo sieht, der kann das. Wie man so als Filmkritiker kurz und knapp sagt. Ja, kann das.
Schön.
Ja, ich bin auch über das Department gegangen und da ich hin und wieder auch gerne mal fotografiere, ist es bei mir nicht ganz überraschend, vielleicht Kamera. Also irgendwie lernen, ja, wie ist so die Bildgestaltung, wie kann man so Komposition aufbauen, mit Licht umgehen, aber auch so geile Sachen wie, kannst du mit einer Kamera irgendwo langfahren, mit irgendwelchen, also da gibt es ja diese geilsten Apparaturen, wo du damit rumgehst oder auf so einem Dolly das rumfährt oder auch mit einer Drohne machst. Und das finde ich alles super spannend und da habe ich mir dann, ja, fast schon langweilig den Klassiker mit rausgesucht, Roger Deakins. Der ist, habe ich nachgeguckt, mittlerweile 75 Jahre alt, also die Erfahrung hat er komplett und der hat halt ein paar richtig geile Filme gemacht und um ein paar zu nennen, Sicario, Prisoners, Die Verurteilten, Blade Runner 2049 und auch 1917, also auch diesen fast One-Shot-Film oder One-Take-Film. Und das heißt, der kann einem, glaube ich, eine Menge erklären, wie es läuft. Und fände ich einfach spannend, dem zuzuhören, auch wenn man den mal so in Interviews sieht. Ich finde, der wirkt noch sympathisch. Also Roger Deakins, glaube ich, da hätte ich Bock drauf.
Geht gerade, bevor ihr euch wundert, warum ihr auf einmal einen Autoalarm hört. Hier ist anscheinend direkt vorm Studio, in Anführungszeichen, ein Auto gerade geknackt worden oder sowas. Und das Auto macht gerade richtig Terror.
Und wir können lachen, weil wir kein Auto
also, haben. Also, wenn ihr möchtet, dass das Filmpalava-Studio an einen sichereren Ort ziehen kann, dann abonniert diesen Kanal, lasst ein Like da.
Haut was bei Patreon rüber.
Ja. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht und ich bin im Endeffekt bei PTA gelandet, Paul Thomas Anderson, Regisseur und Drehbuchautor und auch noch vergleichsweise jung dafür und ich finde, der hat so eine interessante Filmografie und so eine Bandbreite an künstlerischem Können, dass der die Person ist, wo ich dachte, boah, ich glaube, von dem kann man am meisten lernen, einfach weil der diese Breite an Skill hat und diese und dabei halt wirklich Produkte liefert, There Will Be Blood, Magnolia, also das sind wirklich so 1A Filme von einem Regisseur unserer Zeit. Finde einen der spannendsten Regisseure generell, der in der Branche derzeit arbeitet und bei dem über die Schulter zu gucken und von ihm das Handwerk zu lernen, wie man Filme konzipiert, schreibt und dann auch noch selber quasi produziert und dann noch directed. Da kannst du so viel lernen und das ist so eine interessante Persönlichkeit, hätte ich richtig Bock drauf.
Ich habe heute noch einen Trailer gesehen und ich hoffe, ich bin da nicht wieder auf KI reingefallen, aber das sah nicht wie KI aus, mit Leonardo DiCaprio. One Battle After Another, glaube ich, heißt der Film. Mhm. Und der Trailer sah auf jeden Fall interessant aus, auf jeden Fall vielversprechend.
Den hatten wir in der Filmvorschau.
Ja, den Film, ja.
Ja, ja, den Film.
Trailer, aber
den
noch
Trailer, den gab's dann noch nicht.
Ja.
Sehr spannend.
Habe ich zufälligerweise heute gesehen, deswegen passt das gerade gut.
Da ist gerade so ein Trailer-Badge rausgekommen, weil ich habe auch gestern den ersten Trailer für Die nackte Kanone mit Liam Neeson gesehen.
Habe ich auch.
Avatar 3 ist, glaube ich, auch. Ja. Habe ich aber nur gelesen, dass jetzt ein Trailer raus ist, ja.
Ach so. Und ich muss sagen, nackte Kanone-Trailer, der ist wild. Also,
der ist wirklich
gespannt.
Also, der ist wirklich wild.
Sie sind auf jeden Fall mutig bei dem Film, glaube ich. Also das bin sehr gespannt. Liam Neeson ist auch mutig anscheinend. Aber warten wir mal ab.
Okay.
Gut, ich bin dran, ne? Dann wollte ich mal von euch wissen, welchen Film empfindet ihr eigentlich als overrated?
Ja, da begibt man sich natürlich in die Höhle des Löwen.
Herr der Ringe.
Nein, dann würde ich ja Schmerzen hier erleiden und nicht nur in den Kommentaren. Für mich ist es Blade Runner, der Originalfilm. Ich weiß, dass da viele widersprechen werden, viele, die den auch früher mal
verteidige dich
gesehen haben. Aber ja, ich verteidige mich. Ja, ich habe den einmal gesehen. Also mir wurde
ich der immer empfohlen. Ich hätte gerne so einen Federhandschuh.
Nein. also mir wurde der früher immer empfohlen und irgendwann hatte ich den dann, glaube ich, mit einer Freundin zusammen geguckt und der hat mich einfach nicht so abgeholt. Fand ich selber schade, weil der immer so hoch gehypt wurde. Aber ich glaube auch 1982, als er rauskam, war der natürlich ein Hit. Ich muss aber sagen, wenn ich mir den angucke und jetzt an Blade Runner 2049 denke, dann bin ich halt, ja, vielleicht ein Opfer meiner Zeit, aber muss sagen, Blade Runner 2049 tausendmal geiler und der alte Film ist, der ist nicht schlecht, aber ich finde den, ich fand den okay. Ich muss ihn nicht nochmal sehen. Harte Worte, aber tut mir leid.
Ach, tatsächlich, ich bin ja gar nicht so kontra, weil ich verstehe das irgendwie. Also ich habe den auch ja relativ spät gesehen erst. Und ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen gebraucht habe. Ich mag den schon, also weil einfach der halt diesen Vibe etabliert hat. Und ohne Blade Runner könnte halt Blade Runner 2049 nicht existieren.
Das ist wahr.
Und ja, ich finde dieses Sci-Fi-Noir-mäßige, was Blade Runner etabliert hat, und diese Philosophie von der Frage, ob das ein Replikant ist oder nicht. Ich finde Blade Runner schon. Ich habe ihn mehrfach gesehen mittlerweile und mit jedem. Das ist ein Film, den ich mit jedem Mal besser finde. Tatsächlich.
Also, ja, mag sein.
Aber ich kann das nachvollziehen. So. Ich habe einen Film, den ich kürzlich erst gesehen habe, nachgeholt. Bei IMDb 8,1 mit Andrew Garfield. Hacksaw Ridge. Habe ich gesehen, wurde sehr gefeiert, als er rauskam, und ich war underwhelmed. Also muss natürlich dazu sagen, ich habe ihn nicht auf der großen Leinwand gesehen, sondern hier auf dem Fernseher zusammen mit einem Kumpel. Aber wir waren beide, als der Film vorbei war, immer so angeguckt und dachten so, was war das denn? Also der hat's nicht funktioniert für uns. Und der wird aber hoch und runter gelobt. Und das war jetzt seit langer Zeit mal wieder ein Film, wo ich gedacht habe, das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Also ich verstehe, das ist dieser Film, wo Andrew Garfield einen Soldaten spielt, der sich weigert, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Und das beruht auch auf wahren Begebenheiten und erzählt dann natürlich von den Heldentaten von diesem Soldaten und den Hindernissen, die er quasi, denen er begegnet. Und ja, ist natürlich diese pazifistische Einstellung, ist natürlich schon, klar, kannst du machen und es funktioniert auch alles, aber nee, also irgendwie der Film hat für mich persönlich nicht funktioniert und der hat auch durchaus Szenen. Habt ihr den gesehen?
Nee, ich wollte ja mitgucken und ich habe ihn ja immer verwechselt mit. Ich dachte immer, das wäre ein anderer Film und ich hätte ihn schon gesehen. Der Brad Pitt-Film mit den Panzern.
Fury.
Ja, ich dachte immer, das wäre der gleiche Film.
Nee, achso,
nee. Deshalb nein, ich habe ihn immer noch nicht gesehen.
Ja, dann will ich nicht spoilern, weil man sollte sich den, glaube ich, schon mal angucken. Der ist schon interessant. Aber es gibt da durchaus Szenen mit einem Seil, die schon hart an der Glaubwürdigkeit kratzen. Und auch das Set-Design, also eure Meinung würde mich da sehr interessieren. Also guckt den vielleicht mal irgendwann und dann können wir mal darüber quatschen. Ich finde Hacksaw Ridge mit Andrew Garfield overrated.
Ja, ich glaube, ich muss den tatsächlich auch noch schauen. Ich glaube, ich habe den auch noch gar nicht gesehen. Ich habe mir übrigens mit dieser Frage auch wieder, wie so häufig, vollkommen ins eigene Fleisch geschnitten, weil ich dachte mir, als ich die Frage gestellt habe, ja, ist ja easy, ich gehe einfach die IMDb Top 100 durch und da werden safe 4, 5 mit dabei sein, wo ich mir dann denke, nee, das war nix. Ich gehe die also durch und denke mir, kacke, alles Banger. Ja. Wirklich, ich bin die wirklich alle durch und dachte mir so, verdammt, jetzt habe ich mir aber selber ein Beinchen gestellt. Deswegen ist meine Antwort jetzt im Nachhinein ziemlich langweilig. Ich habe dann nämlich overrated interpretiert im Sinne von erfolgreich und finde ich nur teilweise verdient. Und meine Antwort ist ganz lahm, Avatar. Weil ich gesagt habe, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, bis auf die Optik, wo ich sage, okay, ja, Optik ist der eine Punkt, dem ich dem Film gebe. den ich dem, ist auch egal. Aber abgesehen davon ist ja alles andere wirklich maximal Mittelmaß. Also egal, ob es die schauspielerischen Leistungen sind oder vor allen Dingen die Dialoge, ob es die Charakterentwicklung ist, also das ist alles schon tausendmal gesehen, langweilig oder auch einfach teilweise nicht gut geschrieben. Und das setzt sich auch bei Avatar 2 sofort. Den könnte man da genauso mit reinnehmen. Optisch finde ich den fantastisch. Ich habe den im Kino echt gerne gesehen. Ich hatte wirklich Spaß, ja. Aber wenn man mal das alles, das Optische mal rausnimmt, was dann übrig bleibt, ist wirklich also ein ganz klappriges Skelett. Also das ist wirklich, da wurden die Sandburgen auf keinem festen Fundament gebaut. Also, ja, finde ich immer ziemlich enttäuschend, weil ich mir denke, hey, der Film könnte noch so viel besser sein, weil der optisch schon so viel liefert und dann hast du aber teilweise Charakterentwicklungen, die einfach gar nicht stattfinden oder, ja, völlig absurde Dialoge, wo du auch denkst, boah, das, meinen die das gerade ernst oder ist es schon humoristisch gemeint? Und ja, deswegen Avatar. Ich weiß, ist jetzt nicht so der Hammerpick, aber naja. Man kann doch nicht immer nur Banger raushauen.
Ich bin aber auch die Top 250 sogar durchgegangen.
Ah ja, okay.
Also habt ihr so komplett durchgespoilt. Ja, dann fällt einem doch nochmal auf, wie viele man davon nicht gesehen hat. Es sind doch erschreckend viele. Aber die meisten kennt man ja schon und dachte auch so, nee, auf keinen Fall. Da sind schon gute Filme bei. Ja. Meine letzte Frage ist, welcher Film hat einen grauenhaften, nein, doch fast. Welcher Film hat einen grauenhaften Twist, der den Film versaut hat?
Da habe ich vielleicht eine kontroverse Meinung. Vielleicht auch nicht. Who knows? Denn es ist eigentlich ein guter Film. Ich habe nichts gegen den Film, aber der Twist hat den Film schlechter gemacht, finde ich. Ocean's 12. Ich finde, ist ein guter Film. Ich mag den Vibe von der Crew, von der Ocean Crew und so weiter. Und ich spoiler jetzt hier den Film für alle, die den nicht gesehen haben. Aber dieser Twist, dass sie das Ei schon im Zug geklaut haben, also fast bevor die eigentliche Handlung überhaupt losgeht, finde ich bis heute wahnsinnig unbefriedigend. Also einfach narrativ wird da so viel aufgebaut und diese Art, wie die da dieses Ei klauen wollen, was dabei alles schiefgehen kann. Und dann kriegst du quasi von hinten reingedrückt.
Obacht,
wir sind. Kriegst du das Ei von hinten reingedrückt?
Und das will ja keiner.
Dann kriegst du halt präsentiert, dann irgendwann, dass sie eigentlich das Ei schon längst haben. Und das finde ich einfach, das ist kein Payoff, das fühlt sich nicht gut an. Und dieser Twist, den fand ich immer kacke. Das ist in Ocean's 11 besser gelöst. Und auch wenn du da nicht genau weißt, was abgeht und so weiter, da verstehst du immerhin, was die dann gemacht haben und wie die outsmartet haben. Und das fühlte sich für mich eher so an wie so, ja gut, ich habe das jetzt hier in das Drehbuch geschrieben und haha, was ist denn, wenn ich nochmal auf Seite 1 zurückblätter und sage so, eigentlich haben wir das Ei schon. Und das fand ich eigentlich, weiß ich nicht, mochte ich nicht.
Kann ich verstehen, finde ich gar nicht so kontrovers. Also ich finde auch, das ist ja im Grunde genommen ähnlich wie bei Ocean's 11, aber halt ein bisschen schlechter und ein bisschen reingedrückt. Ist
schon eine ganze Ecke schlechter, finde ich.
Also ja, schon eine ganze Ecke schlechter, weil bei Ocean's 11 ist es ja wirklich auch Teil, also da ist es ja wirklich in die Story richtig gut integriert. So.
Ja.
Und da wirkt es wirklich so am Ende so draufgesetzt, so hehe.
Ja, ich fand auch, das Coole bei Ocean's 11 ist halt auch, dass die Probleme, die denen begegnen, sind wirklich Probleme auch teilweise. Und das funktioniert trotzdem, weil die es halt irgendwie geregelt bekommen. Bei Ocean's 12 hast du das Problem, die ganzen Probleme, die denen begegnen, sind im Endeffekt eigentlich de facto fast egal. Fast. Aber
ja, stimmt schon. Ja. Stimmt schon. Ich habe einen Film genommen, wo ich auch das Problem habe, dass ich das Ende total, also das kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Ich dachte mir so, okay, ich fand es sehr unnötig, das da einzubauen. Heißt jetzt nicht, dass ich den Film davor fantastisch finde, aber der Film war fand ich ein ganz solider Film. Remember Me. Mit Robert Pattinson und ich glaube sogar Pierce Brosnan spielt sogar, glaube ich, auch mit. Und es geht eigentlich so um so eine Familien-Love-Story. Also es ist eigentlich ein Film, der so familiär abläuft. Und dann ganz am Ende, auch hier jetzt Spoiler-Alarm für alle, die den Film noch sehen wollen würden, ist das Ende einfach, dass der Robert Pattinson, also der Familienvater, in den Twin Towers ist und dann an 9/11 da drin stirbt. Und das kommt wirklich komplett aus dem Nichts. Du hast die ganze Zeit einen Film, der einfach irgendwie um diese Familie geht, um diese Konstellation. Und denkst du, ah, okay. Und dann kommt am Ende dieses große, da wird auf einmal dieses große Fass aufgemacht mit 9/11. Und ich verstehe vielleicht, dass es genau das irgendwie zeigen sollte. So, okay, du hast halt eine normale Familie und von jetzt auf gleich hast du halt dieses riesige Event, was das alles verändert. Aber ich finde es in dem Film, also, du hast überhaupt kein Bild ab dahin. Das kommt so völlig out of nowhere. Du hast, glaube ich, am Anfang einmal eine Einblendung, dass das Jahr 1991 ist und dann 10 Jahre später, um halt auch nicht schon vorab zu zeigen, so, ah ja, wir haben das Jahr 2001, weil ich glaube, der Film ist irgendwie von 2010 oder sowas, oder ich weiß nicht genau, aber so in den 10er-Jahren. Und ja, fand ich einfach super irritierend und dachte ich mir, okay, wenn ich einen Film über das Thema mache, dann mach doch wirklich einen Film über das Thema. Und wenn es halt ein Film ist über ein anderes Thema, dann über ein anderes Thema. Aber ich fand, da waren so zwei Sachen miteinander verbunden, die da einfach nicht zusammengepasst haben in dem einen Film. Und deswegen hat das den Film für mich auch einfach am Ende schlechter gemacht, weil das ja für mich so kontextlos einfach war.
Ich habe ihn leider nicht gesehen, deswegen schwer einzuschätzen. Aber ja. Klingt nach einem vernünftigen Take auf den Film.
Und wir beide sind jetzt gespoilert. Ja, das konnten wir leider nicht mehr weghören.
Ja.
Ich habe, das ist auch kein fantastischer Film, aber es gab eine Szene, ab da war der Film komplett durch für mich und das ist Iron Man 3. Also an sich finde ich der schwächste Iron Man und ja, was da insgesamt passiert, sei mal so dahingestellt, aber dann ist ja der lustige Twist, dass der Mandarin ein Schauspieler ist. Und was man ja sagen könnte, wenn man es gut eingeflochten hätte, hätte man das nochmal schön rüberbringen können und hätte so ein bisschen das Ernst mit ernsten Problemen, wie wird das gemacht, wie wurde der, weiß ich nicht, dahin gebracht, dass der das so gut schauspielert. Aber es wurde so lächerlich, so unfassbar lächerlich, dass der ganze Film von da an für mich nur noch lächerlich war, leider. Also weil das mit so einem Witz versucht wurde aufzupeppen und dieser Witz war der schlechteste Witz, den ich je gehört habe. Nein, also es hat mir überhaupt nicht gefallen und ab da war Iron Man 3 komplett down. Habe ich seitdem nie wieder geguckt.
Ich auch nicht. Und ich bin voll bei dir. Ich erinnere mich, wir hatten mal die Frage, bei welchem Film uns der Trailer richtig heiß gemacht hat und dann waren wir super enttäuscht vom Film. Und da habe ich, glaube ich, Iron Man 3 geantwortet, weil ich fand den Trailer richtig gut. Und dann kam diese Auflösung mit dem Mandarin, der da als Bösewicht aufgebaut wurde und das war auch so unbefriedigend und so, hat mir auch nicht gefallen. Das war also, finde ich eine gute Antwort. Tobi.
Danke, Niklas.
Aber erzähl mir doch mal.
Das klingt wie, als wären wir jetzt bei kuriose Filmfakten.
Ja, stimmt. Warum?
Ja. Erzähl dir mir doch mal. Ja.
Welchen Filmcharakter hättet ihr gerne bei eurer nächsten echten Party als Gast? Die wichtigen Themen kommen jetzt auf den Tisch hier.
Ja. Jetzt habe ich halt das zweite Mal gecheatet. Ich habe ja schon Ich habe schon gesagt, dass ich zweimal cheaten werde. Und ich habe einen Seriencharakter auch hier wieder genommen. Also, jetzt muss man natürlich überlegen, was will man da auf seiner Party als Gast haben. Ja, also erstmal möchte ich jemanden, mit dem ich eine gute Zeit haben kann. Das ist schon mal wichtig. Er muss ja erstmal ein sympathischer Typ sein. Oder eine sympathische Frau. Und dann möchte ich aber vielleicht auch jemanden, und das war meine Überlegung, der nicht so die komplette Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also.
Damit du noch ein bisschen Aufmerksamkeit
bekommst. Nee, einfach, weil dann geht die ganze Party nur noch darum, was machst du so? Und also dann geht der Vibe der eigentlichen Party verloren. Und du hast nur noch irgendwie dieses ganze Fandom. Das heißt, es darf auch keiner sein, der irgendwie, wie soll ich sagen, zu krasses individuelles Merkmal hat, sagen wir es mal so. Und ich bin am Ende gegangen mit Ted Lasso.
Ah,
jetzt weiß ich.
Ja.
Okay, ihr wisst also Ted Lasso aus der entsprechend gleichnamigen Serie. Und das ist einfach ein grundsympathischer Kerl. Der bringt eigentlich immer gute Laune mit. Der ist einfach mega nett. Der will immer nur das Beste für die Leute. Der trinkt auch gerne mal ein Bierchen abends noch, nach dem Spiel oder mit seinem Kumpel. Und ich glaube, mit dem kannst du eine richtig gute Zeit haben. Mit dem kannst du richtig gut eine Runde, weiß ich nicht, Bierpong spielen oder einfach mit dem auch auf dem Sofa ein bisschen quatschen. Gut, beim Dartspielen verliert man wahrscheinlich gegen ihn. Aber ist, glaube ich, einfach ein richtig sympathischer Typ. Und den hätte ich einfach, ich glaube, der bringt die Party einfach nur positiv nach vorne. Ich sehe da keinen Negativgrund. Selbst wenn der kurz diesen Hype-Augenblick hat wo alle sagen, oh, Ted, lass uns auf der Party, geil, mega krass. Der wäre sofort jemand, der sagen würde, ja, hey, lass uns einfach eine gute Zeit haben, passt. Wer will mit mir Bierpong spielen? Weil der würde es selber gar nicht mögen, dass es auf einmal so um ihn geht. Und deswegen, ich glaube, der wäre einfach eine Bereicherung. Und den würde ich sehr gerne einladen zu meiner nächsten Party.
Okay. Ja. Kann ich gut verstehen. Zu der Party würde ich kommen.
Ja, danke für die Einladung.
Falls ich eingeladen bin.
Schauen wir mal.
Ich könnte mir auch vorstellen, wenn du 2 Stunden mit dem gequatscht hast, ist das wie eine 10-stündige Therapiesitzung. Also ich glaube, der hat immer diesen Comfy-Vibe, dass der da allen weiterhilft und eine gute Sicht auf die Dinge hat.
Ja, das stimmt.
Ja, also wenn du so viel hier am Cheaten bist, und ich habe ja noch gar nicht gecheatet.
2-mal habe ich nur gecheatet.
Ja, von 3 Fragen.
Von 3 Fragen.
Naja, von 9
Fragen. Ja. Also okay, weil dann möchte ich einmal einloggen. Und zwar habe ich jetzt nicht nur an die Party und Unterhaltung gedacht, sondern was braucht man auf einer guten Party? Essen und Getränke. Und wie wäre es mit Dobby dem Hauselfen, der wie bei Harry Potter die Teller bereichert? Das wäre also meine Essensantwort. Vielleicht war ich hungrig, als ich diese Frage also gelesen habe.
Du hättest auf deiner Party gerne Sklaverei.
Hab ich auch gedacht.
Dobby habe ich dem ja eine Socke geschenkt und deshalb macht er das natürlich freiwillig.
Das ist die fieseste Art von Sklaverei.
So. Hier, du kriegst eine Socke, wenn du das machst. Ja. Nein, deshalb, aber es ging ja vor allem um eine Party und deshalb schied ich jetzt auch mit einer kleinen Serie.
Achso, das war gar nicht deine Antwort.
Ja, eigentlich war das meine Antwort, aber nachdem ich gehört habe, dass Marcel cheatet, möchte ich jetzt auch meine coolere Antwort
geben. Ja, okay, dann machen wir das.
Und ich möchte nämlich, was ich haben möchte, ist eine richtig fette Party oder einen richtig guten Abend vielleicht. Das muss gar nicht mit zu vielen Leuten hochgezogen sein. Und wen nehme ich da mit? Hank Moody von Californication. Vielleicht hat er noch zufällig gerade Charlie Runkle dabei, weil die Kombi aus den beiden wird geil. Und ich bin mir sicher, du wirst losziehen, um die Häuser ziehen. Du verlierst vielleicht eine Menge Geld, vielleicht verliest auch einen Zahn oder einen Arm, man weiß es nicht, alles ist möglich. Aber es ist ganz sicher ein Abend, an den du dich möglichst erinnern kannst. Vielleicht weißt du auch gar nichts mehr. Aber es wird auf jeden Fall, es wird eine Menge Laune machen.
Also da kann man mit Gewissheit sagen, Dinge werden geschehen.
Dinge werden geschehen, ja.
Das finde ich auch eine sehr gute Antwort.
Da dürft ihr natürlich beide mitziehen. Und dann gucken wir mal, wie es am nächsten Tag schlechter geht.
Es wäre cool, wenn wir drei dann mit diesen 3 Leuten dann losziehen. Mit Ted Lasso, mit Hank Moody.
Oh, interessante Kombi.
Und das stimmt.
Wer natürlich nicht fehlen darf, ist Gandalf.
Natürlich.
Leute, das ist ja wohl der Partykracher schlechthin, wie der auch in den Filmen bewiesen hat. Ne? Also der haut erstmal so ein schönes Feuerwerk raus. So. Der Gandalf kann auch gut trinken, wenn er will.
Tanzen
kann er, kann das Tanzen trinken. Yeah. Aber er kann sich auch mal so ruhig mal mit dem draußen auf eine Pfeife treffen, kurz so ein bisschen über ernste Themen reden und dann geht's wieder auf den Dancefloor. Und wenn ich stelle mir allein so eine Party-Crowd vor, ja. Und dann diesen Spitzhut, also zwischendrin so.
Ich dachte mir gerade, wir sind bisher so eine Gruppe aus 5 relativ normalen Leuten und dann kam einfach Gandalf mit da rein.
Ja. Hey Leute, das wäre doch dieses Dreamteam, ey. Da könnten wir richtig Feier geben.
Also ich würde auch gerne einfach nur Gandalf und Hank Moody zusammen sehen. Also was würde passieren?
Ich stelle mir auch gerade vor, wie du dann so nachts versuchst nach Hause zu kommen, alle schon so ein bisschen eingeschäkert und hält Gandalf einfach seinen Stab hoch und dann kommt da dieses Licht raus,
und was
gegen die Nazgûls eingesetzt hat. Auf nach Hause! Ja, also stell ich mir sehr gut vor. Hätte ich sehr viel Spaß, glaube ich.
Ja, Gandalf auch ein guter Türsteher eigentlich.
Türsteher?
Du kommst nicht vorbei.
Du kommst nicht vorbei.
Aber es hilft dir natürlich nicht, wenn du in die Party rein möchtest.
Ja.
Ja, Gandalf, der kann schon, ja.
Kennt ihr das Meme, wo Gandalf an Frodos Bett sitzt und Frodo fragt ihn, wo warst du?
Oder dieses Party-Ding.
Dieses Gift, wo der mit diesen
mit so einem Boys da irgendwie rumschwingt.
Ja, genau. Mit so einem Moshpit.
So einer Techno-Mucke so ein bisschen. Ja,
das ist einfach herrlich.
Ja, ich wurde aufgehalten.
Ja, ich wurde aufgehalten. Ja. So.
Eine haben wir noch.
Sorry.
Ich habe noch eine, genau. Und zwar lautet meine letzte Frage, welche Szene eines Films hättet ihr selbst womöglich besser spielen können als das Original? Und damit meine ich jetzt natürlich nicht, dass ihr euch selber als die großen Schauspieler präsentieren sollt, sondern einfach, dass ihr sagt, boah, das finde ich eine Szene im Film, wo ich sage, da war das Schauspiel so grottenschlecht, dass sogar ich mir das zutrauen würde. Also so in der Hinsicht, von daher bin ich gespannt, bei welcher Szene ihr euch vielleicht als Ersatz sehen würdet.
Ja, ich habe eben eine Zugfahrt hin und komplett zurück darüber nachgedacht. Und mir sind nicht wirklich gute Szenen eingefallen. Also bin ich danach gegangen, was war denn wirklich eine schlechte schauspielerische Leistung? Und das ist Tommy Wiseau in The Room. Dass
Tommy,
das, ich
Tommy,
weiß nicht,
wieso?
wieso, wieso, Tommy,
Tommy, wieso? Das ist die einzig
ja,
richtige
also das ist wirklich,
Tommy, wieso?
ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt,
Ja,
aber
klar, ja, klar.
wenn man, deshalb, wie hieß nochmal der mit James Franco, der Film danach?
Beate.
Nee, The,
Nee,
nicht
nicht
The Artist.
So also ähnlich.
Ja, aber Artist.
Ja,
Disaster
Artist.
Disaster
Disaster
Artist,
Artist,
ja.
ja.
Ja, der macht das ja auch herrlich. Dass das Problem ist, mit mir würde der Film überhaupt nicht mehr funktionieren, weil der lebt ja einfach nur davon. Aber diese Szenen mit, wo der da auf den Balkon kommt und dann, I did not hit her, I did not. Oh, hey Mark. Das ist alles so schlecht. Aber ja. Aber ich bin super gespannt auf eure Antworten, weil ich hatte echt Probleme mit der Frage.
Ja, ich musste auch lange überlegen, weil meine schauspielerischen Fähigkeiten halt auch arg begrenzt sind und die allermeisten Szenen würde ich einfach schlechter machen. Aber dann ist mir dann doch noch was eingefallen, wo ich dachte, das ist eine so tief hängende Frucht, da kann ich vielleicht sogar übertrumpfen. Mark Wahlberg in The Happening.
Oh,
Oh,
da muss ich dir vielleicht 100% sogar zustimmen.
Ah, verstehe,
hast du auch?
verstehe.
Ja, habe ich auch.
Ah, okay, da sind wir uns einig. Das war keine große schauspielerische Leistung von ihm. Und da könnte vielleicht sogar ich ein bisschen besser das performen, was er da abgeliefert hat.
Ja, um da kurz den Kontext zu geben, weil ich habe immer dieselbe Szene raus. Ich gehe davon aus, dass wir dieselbe Szene meinen.
Ich meine den
Also
ganzen
erstmal die
Film.
ganze schauspielerische
Also,
Leistung in dem
ja.
Film, genau. Aber es gibt vor allen Dingen eine Szene, wo so nachts auf dem Gang, da kommt so eine ältere Frau und sagt halt so, ja, ich habe das Gefühl, dass ihr gerade plant, mich umzubringen und mich zu berauben und so. Und dann steht da halt wirklich so da so, nein, nein, das haben wir nicht vor, nein. Nee, das stimmt nicht. Und du denkst so, boah, also.
Das ist eine Szene, die habe ich mir bei YouTube angeguckt, nochmal
Ja.
in Vorbereitung dieser Folge.
Ja.
Und ich konnte auch nicht begreifen, wie die am Tag der Aufnahme, wie der Editor, wie der Regisseur, wie
Alles so, ja.
irgendjemand diese Szene durchwinken konnte. Das ist so grauenhaft. Also, aber
Ja, ja.
ja. Mal gucken. Das Mark Wahlberg, ja. Aber zugegeben, es gibt da auch Memes zu dem Film, ne, dass auch wirklich niemand wusste, what is happening. Ja.
Ach, schön. Ja, das war's noch von meiner Seite.
Ja, von meiner Seite
Ja.
auch.
Wen würdet ihr mit auf eine Party nehmen? Wer sollte unser Dreiergespann da unterstützen? Vielleicht noch, haut uns in die Kommentare. Und dann rappen wir hier ab.
Rap, 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 rap.